gerne mich zuerst bei den Organisatoren bedanken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mich an sie alle zu wenden über die Konfliktmineralien in Kongo, RDC. Wie Sie sehen können, hier geht es über wirklich Konfliktmineralien, Governance und Management. Heute Vormittag haben wir Magdalena gehört, die über die Enzyklika des Papstes gesprochen hat. Dann Erzbischof Balloschki über die Probleme und Herausforderungen der indigenen Völker in Brasilien. Und ich möchte jetzt eine afrikanische Perspektive über sehr ähnliche Probleme darstellen. Ich zitiere jetzt kurz den Papst. Er hat am 17. Juli 2015 vor, denn Sie wissen, es gibt Diskussionen zwischen der Pontifikalen Kommission, dem Vatikan, und den Vertretern der multinationalen Unternehmen, die eben die Rohstoffe managen. Und er hat dem Kardinal Tüxen geschrieben, und zwar hat er Folgendes gesagt: Die Minen sind ein Geschenk Gottes, ein wertvolles Geschenk Gottes und sind für viele Bereiche des Lebens ganz grundlegender Bedeutung. Die Minen haben eine grundlegende Bedeutung für das Leben und die menschlichen Aktivitäten. Ich bin Jesuitenpater und wir haben bei der Allgemeinen Kongregation einen anderen Pater, der gesagt hat, internationale, transnationale Interessen werden sehr oft mithilfe von Korruption dazu missbraucht, natürliche Ressourcen armer Bevölkerungsgruppen auszunutzen. Wirtschaftlich starke Gruppen schüren Gewalt, Kriege und Waffenschmuggel. Ich möchte jetzt über das Paradoxon sprechen. Und das Paradoxon ist meiner Meinung nach genau das Gleiche, wie auch schon der Herr Erzbischof Balloschki erwähnt hat. Wir haben sehr viele Rohstoffe, aber gleichzeitig enorme Armut, Reichtum und Armut. Wie passt das zusammen? Dieses Paradoxon gilt es aufzulösen. Ein sehr reiches Land, Amazonien, die Bevölkerung vor Ort ist aber sehr, sehr arm. Und das ist ein Skandal, nämlich Skandal der Armut und des Reichtums in Erzen und Mineralstoffen. Wenn ich Ihnen jetzt einmal aufzähle, welche Potenziale wir haben im Bereich der Umwelt. Wir haben den zweitgrößten Wald nach Amazonien, erster größter Wald, zweitgrößter tropischer Regenwald in Kongo mit 150 Millionen. Das sind 56% des Waldes in Afrika. Wir haben 135 Millionen fruchtbares Land. 10% davon werden nur genutzt. 10%. Ups. Was muss ich da machen? Wo soll ich drücken? Wir haben einen sehr großen Staudamm, nämlich den Inga-Staudamm. Eine Kapazität von 100.000 Megawatt. Das sind 10% der Wasserkraftenergie weltweit. Und wir haben 50% der Wasserreserven in Afrika. Trotzdem haben wir enorme Armut. Enorme Armut. Im menschlichen Entwicklungsindex sind wir Vorletzter aller Länder der Welt. 186. von 187 Ländern. 70% der Bevölkerung sind arm und leben in Armut. Trotz all dieses Reichtums, den ich gerade aufgezählt habe, unser Bruttoinlandsprodukt beträgt $680 pro Kopf und Nase. Das bedeutet $1,8 pro Tag. $1,8. Weniger als $2 pro Tag? Wie sollen wir damit leben? Wir sind ein sehr, sehr armes Land. Hier kurz eine Karte, wo wir uns befinden. Ein sehr großes Land. Wir sind 80 mal, wir waren ja belgische Kolonie, 80 mal so groß wie Belgien. 25 mal so groß wie Österreich. Ich habe mich hier gerade ein bisschen schlau gemacht. 5 mal so groß wie Frankreich. Das ist Kongo. Und wenn wir Kongo mit oder auf Amerika legen, dann haben wir ein Viertel der Vereinigten Staaten. Wir haben 74 Millionen Einwohner. Und wenn Sie jetzt diese Karte ansehen, weil wir so groß sind, haben wir 9 Nachbarländer. 9 Nachbarländer. Ich werde sie jetzt nicht alle aufzählen, das ist nicht notwendig. Sie sehen sie. Um Kongo herum haben wir 9 Nachbarländer. Und Sie sehen auch ganz klar, wir haben Diamanten, Gold, Coltan, Kupfer, Manganesium, Zink, wir haben Erdöl, Uran und all diese Erze konzentrieren sich im Osten des Landes. Da gibt es die Provinz Katanga. Haben Sie höchstwahrscheinlich schon gehört. Nord-Kivu, Süd-Kivu. Und Sie sehen im Osten Ruanda als Nachbarstaat und Uganda. Und hier sehen Sie die weltweite Produktionszahlen. Es ist gerade ein Buch herausgekommen über die Rohstoffe. Und das ist beim Kobalt. 3/4 des weltweiten Kobalts befinden sich in Kongo. 3/4. Das heißt, wir sind größter Produzent, was Kobalt ist. Es gibt zwei Arten von Diamanten. Es gibt die Industriediamanten. Und bei den Industriediamanten, die nicht die gleichen sind, die auch dann bei Schmuck vermeldet werden, sind wir auch weltweit die Nummer 1. Eisen und Eisenerze, 3. Position. Niobium, da braucht man in der Luftfahrt und vor allen Dingen auch bei Raketen und im Weltall. Nummer 3. Kupfer, 4. Position weltweit. Wir haben 1 Million Tonnen Kupfer. 1 Million Tonnen. Und wir kommen jetzt schon, nähern uns den 3. Platz. Wir haben Coltan, das brauchen wir für unsere Mobiltelefone. Aber da gibt es noch andere, da gibt es mehrere Mineralien, die, ich habe hier ein kleines Buch, mindestens 5, 1, 2, 3, 4, 10 Mineralstoffe, die in jedem Telefon verbaut werden. Nicht nur Coltan, da gibt es mehrere. Und fast alle kommen im Kongo vor. Und Tungsten. Was sind jetzt die Auswirkungen der Rohstoffgewinnung? Lauter negative Auswirkungen und Sie werden gleich sehen, sehr viele Parallelen mit Amazonien. Zuerst einmal wird der Wald geholzt. Das allererste. Wird immer erst alles abgeholt. Warum? Damit man danach den Boden aufgraben kann. Das sind nämlich meistens Minen an offenem Himmel. Dann haben wir auch natürlich die Landbesetzung. 1/3 der Bevölkerung ist jetzt schon in Minengebiet. Und dort, wo es eine Minenkonzession gibt, da gibt es meistens riesige Bereiche, die dazugehören. Und das ist dann ein echtes Problem für die Landwirtschaft. Die Leute können nicht mehr Landwirtschaft betreiben, sondern wollen in Minen arbeiten. Und da gibt es natürlich ein echtes Problem für die Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelstandard und Versorgung. Dann Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung und Bodenverschmutzung. Dann die Konflikte, Gewalt, Unsicherheit, Instabilität und die wirtschaftlichen Kriege. man noch weitergehen will, was es in Kongo gibt. 1998 gab es Länder, die sich vor allen Dingen im Osten eingemischt haben. Da gab es 8 Länder. Und man hat damals gesagt, zum ersten afrikanischen Weltkrieg. Denn es gab sehr viele Länder, die an den natürlichen Rohstoffen Interesse gezeigt haben. Und noch heute, dort, wo es Minen gibt, ist kein Friede. Das sehen wir heute auch. Bezüglich der Toten, das IRC, das International Rescue Committee, sie haben das natürlich jetzt nicht wirklich gezählt, sondern nur hochgerechnet, 5,4 Millionen Tote, die an die Minenproblematik gebunden sind. Dann gibt es natürlich Menschenrechte, die nicht eingehalten werden natürlich. Dann gibt es Gewalt, sexuelle Gewalt gegen Frauen. Es gibt 500.000 interne Flüchtlinge und das betrifft vor allen Dingen den Osten des Landes. Um diese Konflikte und diese Gewalt in den Griff zu bekommen, gibt es einige Initiativen. Es gibt die amerikanische Initiative mit dem sogenannten Dodd-Frank-Gesetz oder Dodd-Frank-Act. Und dann gibt es auch bei den großen Seen eine Initiative. Wir haben die Dodd-Frank-Act. Das ist eigentlich ein Finanzgesetz für Amerika. Das war ein Gesetz der Obama-Administration, 3000 Seiten lang. Aber im Abschnitt 1502 bis 1504 gibt es die Konfliktmineralien und das betrifft Kongo. Und da wird ganz klar gesagt, dass amerikanische Gesellschaften, die Erdgas, Erdöl oder Minen betreiben, müssen das einer Security Exchange Commission melden und die entsprechenden Zahlungen offenlegen. Und das war 2010 gewählt, das Gesetz beschlossen, 2012 in Kraft getreten. Das Gesetz besagt, dass die importierten Mineralien nicht aus Konfliktregionen kommen, dass es keine Probleme mit den Menschenrechten gibt, dass es keine sexuelle Gewalt gegen Frauen gegeben hat. Das heißt, konfliktfreie Mineralien. Das ist nicht sehr leicht für die Unternehmen. Das gab sehr viele Probleme und das hat den Europäern ermöglicht, ein anderes Gesetz zu beschließen, ein Gesetz mit ein bisschen mehr Flexibilität. Dann haben wir auch die von der OECD, Due Diligence über Konfliktmineralien, 2013 beschlossen. Da geht es um die Versorgungsketten von Konfliktregionen und Rohstoffen aus diesen Konfliktmillionen, damit Menschenrechte entsprechend respektiert werden. Ganz einfach. Rohstoffe werden abgebaut, Menschenrechte müssen eingehalten werden. Und diese Konvention wird auch in ein Gesetz gegossen. Damit zum Beispiel, um zu verhindern, dass entsprechende Minen oder Schürfrechte dann direkt Gewalt verursachen. Es wird auch genau geschaut, dass kein Terrorismus damit finanziert wird, kein Waffenhandel betrieben wird. Und man sagt im Englischen die 3 T, nämlich Tungsten, Tantal und Kupfer. Ja, ups, schon wieder. Das besagt also dieses Gesetz, dass es hier zu einer Beachtung der Menschenrechte wirklich kommt. Wir haben die internationale Konferenz der Menschenrechte der großen Seen. Und die Regierungschef der 9 Anrainerstaaten haben 6 Maßnahmen beschlossen. Es darf nicht illegal sein, es muss sauber sein, konfliktfrei. Und sie haben entsprechende Maßnahmen beschlossen, um das sicherzustellen. Erstens Zertifizierung. Wenn ein Land ein Mineral produziert, muss es zertifiziert werden. Denn es gibt eigene Spezifikationen, zum Beispiel bei Coltan sind sie andere als bei Kupfer. In Deutschland gibt es ein Institut, das Ruanda jetzt ein zertifiziertes Coltan hat, mit eigenen Charakteristika. Die haben auch im Kongo gearbeitet, um auch Coltan aus Kongo zu zertifizieren. Und wenn die Zertifizierung dann entsprechend erhalten wird, dann ist es so ähnlich wie bei dem Kimberley-Prozess, um Blutdiamanten zu vermeiden. Wir wissen, dass Zimbabwe, die haben eigene Diamanten. Und wenn diese Diamanten in einem anderen Land landen, dann wissen wir, okay, die haben diese Diamanten illegal importiert und das schafft Probleme, schafft Konflikte und das soll verhindert werden. Wir haben eine Harmonisierung der nationalen Gesetze und das bezüglich des Erhalts und der Erteilung von Schürfrechten. Wir haben auch eine zentrale Datenbank jetzt über die entsprechenden Rohstoffabbauten. Und dann dort, wo es keine industriellen Unternehmungen gibt. In Kongo haben wir zum Beispiel das Recht, jeder einzeln zu schürfen. Wir hören, es gibt dort zwei Arten des Abbaus. Große Industrien, sie haben Sicomin, Koran, wie diese großen multinationalen Unternehmen alle heißen, kanadische Minenunternehmen, aber sie haben enorm viele Kongolesen, die dort selbst schürfen. Einfach nur mit einer Schaufel und einfach anfangen zu graben. Das sind ungefähr 3 Millionen Kongolesen. 3 Millionen Kongolesen, die in dem Bereich arbeiten. Und jeder erhält ungefähr 5 Menschen. Das sind also 10 Millionen Kongolesen, die direkt vom Minengeschäft abhängen auf diese Art und Weise. Und der Regierungschef sagt, das muss in einen formellen Wirtschaftskreislauf eingebunden werden. Dann haben wir noch die ITI. Das ist Transparenzinitiative, welche in Großbritannien ihren Ursprung findet. Und viele werden diese Transparenzinitiative beitreten. Da geht es um Buchlegung und Transparenz. Und dann gab es ein Treffen der Staatschefs, zu dem ich auch eingeladen worden bin in Lusaka. Und da haben wir gesagt und wurde beschlossen, diese Due Diligence von der OECD sollte mit in ein Gesetz gegossen werden, damit die afrikanische Rohstoffvision entsprechend umgesetzt werden kann. Und GESAM, das sind die Jesuiten von Afrika und Madagaskar. Wir glauben, dass Rohstoffe ein weltweites Problem, eine weltweite Herausforderung ist. Und wir versuchen uns daher auch weltweit zu organisieren, um dieses Problem zu beobachten und in den Griff zu bekommen. Was machen wir ganz konkret? Forschung, wir publizieren und wir vertreten. Und wir haben jetzt 2 Zentren, das CEPAS in Kinshasa, das wurde vor 5 Jahren ungefähr gegründet. Und dann haben wir das CAF, das ist das Zentrum, dort bin ich der Direktor, seit 2015. Das ist ein Forschungs- und Ausbildungszentrum in Lusaka. Und dort haben wir eine große Bündelung des Witten. Und dann haben wir das sogenannte JASNET. Das sind Jesuiten vereinet, die weltweit zu Governance, zu Rohstoffen sich austauschen, Zahlen analysieren, Phänomene beobachten und Informationen sammeln. Und wir haben auch in Katanga und in Kivu entsprechende Workshops abgehalten. und dann auch noch bei der Universität Deusto im Oktober 2015. JustNet hat auch eine entsprechende Publikation erstellt über Mineralien, sowohl Erdöl, Gas als auch Rohstoffe. Da gibt es eine englische Version, auch französisch und englisch. Da gibt es über Mininen, Land und Waldwirtschaft. Wir glauben ganz fest an Forschung und wir glauben ganz fest daran, dass die Forschungsergebnisse dann über unsere Bibliotheken ausgetauscht werden müssen. Wir müssen aber natürlich in Ausbildung investieren. Und ganz wichtig ist, dass wir uns mit den Europäern und mit den anderen Industrieländern austauschen. Wir haben auch ein Seminar im Oktober 2014 über die soziale Verantwortung der Unternehmen abgehalten. Und vor allen Dingen auch, und das wurde schon gesagt, über Probleme der Gewalt vor dem amerikanischen Kongress referiert. Denn die Amerikaner sind daran sehr interessiert. Warum? Weil natürlich auch die Rebellen und bewaffneten Gruppen entsprechende Schürfrechte erwerben. Und dann haben sie was? Dann haben sie Geld, um ihren eigenen persönlichen Krieg zu finanzieren. Um das zu verhindern, muss das Dodd-Frank-Gesetz umgesetzt werden. Und man hat uns dort eine Frage gestellt vom amerikanischen Senat. Wie können wir diese immer wiederkehrenden Konflikte beenden, nämlich im Osten des Kongo? Und dann gab es die Initiative der Europäischen Union. Dort haben die Konsultationen 2014 begonnen und da habe ich auch unsere Meinung vertreten bezüglich des Konfliktpotenzials der Rohstoffgewinnung. Und ich bin dann im September 2015 zuerst im Deutschen, dann im Europäischen Parlament gewesen, damit die deutschen und europäischen Parlamentarier verstehen, dass das Gesetz in Vorbereitung im Europäischen Parlament ist, hier ein echtes Gesetz sein muss und ein Gesetz, daran muss man sich halten. Und dann werden die Unternehmen gezwungen, dieses Gesetz anzuwenden. Wenn es ein freiwilliges Übereinkommen ist, dann ist es mehr oder weniger nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben steht. Ich habe Global Witness, Fred and Justice aus Europa und gemeinsam haben mehrere dieser NGOs sich einige Parlamentarier ausgesucht, um diese zu überzeugen und Lobbyingarbeit zu betreiben. Und im Oktober 2015 hat es dann einen Gesetzesbeschluss gegeben vom Europäischen Parlament. Aber die Europäische Kommission und der Rat, denn die muss von der Kommission und vom Rat auch beschlossen werden, sondern haben gesagt, das ist sehr gut, das ist ein Gesetz, aber wir werden uns das genau anschauen, weil bei dem Import darf es kein Blutmineral sein. Aber sobald dieser Rohstoff in Europa weiter verarbeitet wird, dann ist das Konfliktpotenzial viel weniger wichtig und zu sagen gar nicht weg. Das heißt, es ist nur ein halbherziges Gesetz, denn die Kommission und der Rat haben nicht den kompletten Gesetzestext übernommen. Und vor allen Dingen muss dem Endkonsumenten nicht offengelegt werden in Europa, wenn der Rohstoff in Europa verarbeitet wird, wo er herkommt. Und das ist natürlich ein schwerer Rückschlag für unsere Initiative. Ich möchte noch ganz kurz über das Zentrum sprechen, dem ich die große Freude habe, vorzustehen. Das ist das Arupe-Zentrum. Arupe ist ein Jesuitenpater, der hatte ja eine Thrombose und ist daran dann im Endeffekt gestorben. Er hat dieses Zentrum ursprünglich gegründet und wir haben es dann ausgebaut. Was sind unsere Aufgaben? Nun, wir wollen eine christliche Vision der wirtschaftlichen und soziopolitischen und kulturellen Entwicklung verbreiten, nämlich im gesamten Provinz Katanga und in Kongo. Wir sehen und wollen bis 2035 die Referenzinstitution werden für strategische Reflexion, für strategische Überlegungen und Entwicklungspotenziale und auch solidarische Entwicklung. Wir haben hier einige große Richtlinien. Erstens Gerechtigkeit, Glaube, Gerechtigkeit, Friede und Versöhnung. Um da beitragen zu können, brauchen wir natürlich den Glauben, die Justiz und auch eine Konsolidierung des Friedens, damit es überhaupt zu einem Vergeben kommen kann. Dann wollen wir Entwicklung unterstützen. Da geht es um Planung, Evaluierung und auch Follow-up, damit die entsprechende neudeutsche Governance in allen Bereichen auch überprüft werden kann. Und dann geht es um das Management und die Governance von natürlichen Rohstoffen. Und hier geht es auch wieder um Recherche, Forschung, sondern da geht es nicht um akademischen, abstrakte Forschung, sondern um ganz konkrete Maßnahmen. Und wir glauben auch, dass die Bevölkerung so viel wie möglich Informationen bekommen wird. Wir müssen die NGOs entsprechend ausbilden, damit sie verstehen, was müssen die multinationalen Firmen anhalten, was sind ihre Rechte, was sind ihre Obliegenheiten, was dürfen sie fordern, was können sie fordern, was sollten sie fordern. Und wenn wir hier etwas ändern wollen, dann muss die lokale Bevölkerung voll einbezogen werden. Dann können sie auf Augenhöhe mit den multinationalen reden und können sicherstellen, dass nachhaltige Entwicklung auch wirklich vor Ort stattfindet. Und wir haben eine Bibliothek. Diese Bibliothek ist schon EDV gestützt und wir haben uns hier auf einige Bereiche konzentriert. Wir haben Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft. Andere Bereiche haben wir nicht. Wir haben 3250 Werke, denn es geht hier um die soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung. Dadurch ist natürlich die Bibliothek gemäß den gleichen Richtlinien aufgebaut. Wir haben 2900 von den 3250, die online verfügbar sind. Wenn es hier Internet gäbe, hätte ich euch das jetzt hier zeigen können. Da kann man in die Bibliothek eintreten und ich kann sie schon reservieren, bestellen, bevor ich es überhaupt erst abhole. Das ist natürlich Dienstleistung für die Professoren und Studenten. Wir halten Schulungen ab. Wir betreiben Lobbying, sowohl was Buchhaltung, Unternehmertum, Projektmanagement, Ethik und Leadership, Management Excellence und auch Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und natürlich EDV. Und dann haben wir noch einen Bereich Publikationen. Ich habe schon einige Publikationen gezeigt. Hier die Rohstoffe und in der Mitte, das ist ein ganz wichtiger, China. China ist in China sehr präsent. 3,5 Milliarden Investitionen in Minen. Und wir haben eine Studie erstellt, um zu zeigen, welche Vorteile wir daraus ziehen können. Dort, wo China normalerweise präsent ist, da geht es zwar nicht um Menschenrechte, da geht es nicht um Politik und sie zahlen sehr, sehr schlecht. Sie zahlen ihre Arbeiter sehr, sehr schlecht. Aber nicht nur da, zum Beispiel Katanga. Ein Mitarbeiter bekommt $100 pro Monat. $100. Das ist wirklich nichts. Aber diese Unternehmen verdienen Millionen, Millionen. Ich habe gesagt, 1 Million Tonnen Kupfer. Am 31. Dezember kostete eine Tonne $6,500. Das heißt 6,5 Milliarden Dollar. das Budget von Kongo, da sind wir ungefähr bei 8 Milliarden. Das heißt, mit nur einem Rohstoff haben sie schon faktisch das komplette Budget von Kongo. Also da sieht man schon, auf was für einem Level wir uns bewegen. Und wir haben auch eine entsprechende Bibliografie. Alle Bücher, alle Werke, die von den Vereinten Nationen publiziert worden sind. Das ist die größte Werksammlung. Wir haben insgesamt 20.000 Blauhelme zum Beispiel in Kongo. Die größte Blauhelm-Kontingent. 2 Milliarden Dollar Kosten pro Jahr. Die haben natürlich sehr, sehr viel publiziert. Und das haben wir alles festgehalten. Sowohl aus Amerika, aus der UN, aus der Region der großen Seen. Und das alles, um unsere Studenten zu helfen und diese zu unterstützen. Wir haben Berichte, die wir veröffentlichen im Südkivu und Nordkandanga. Das ist über Koltan und Gold. Und dann haben wir noch die Ziele der COP 21. Wir glauben, dass Umweltgovernance ein echtes, aktuelles Problem ist. Und wir haben uns auch in diesem Bereich engagiert, um zu verstehen, wie wird ein Unternehmen gemanagt, ein weiterer Bericht und ein Umweltmanagementbericht. Wir wollten auch analysieren, welche sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Rechte lokale Bevölkerung hat. Und wenn man sie nicht kennt, dann kann man sie auch nicht einfordern. Und wir müssen die lokale Bevölkerung begleiten. Wir müssen sie begleiten, wir müssen sie schulen, begleiten und gemeinsam gegen übermächtige Firmen auftreten. Wir erstellen auch Empfehlungen. Wir haben versucht, Lobbying zu betreiben. Das Parlament wollte ein Gesetz. Die Kommission und der Rat haben gesagt, schauen wir, wie sich dieses Gesetz, dieses halbherzige, wie ich schon gesagt habe, entsprechend entwickelt. Wenn es nicht gut ist, kann man das immer noch verschärfen. Die europäischen Partner haben gesagt, okay, wir müssen am Ball bleiben und wir müssen hier weiter Lobbying betreiben, damit dieses Gesetz auch wirklich zwingend zu 100% umgesetzt wird. Dann haben wir noch die Resolution 2277 über Frieden in Kongo. Und dann gibt es noch für nachhaltige Entwicklung unsere strategische Vision bis 2050, das Minengesetz, das in Vorbereitung ist in Kongo, dann Konfliktmineralien und die anderen Initiativen, Dodd-Frank Act. Und zusammenfassend möchte ich Folgendes sagen. Hier haben Sie den Kardinal Matsengo zusammen mit dem Papst. Und zwar wollen wir eine menschlichere Unternehmenskultur schaffen für die Armen. Wenn wir Pfarrer uns in Governance-Fragen einbringen, dann wollen wir natürlich den Menschen in den Mittelpunkt sehen. Und mir sagt man sehr oft, aber warum? Was ist hier der Zusammenhang? Was ist Ihr Interesse an Rohstoffen? Nein, ich will als Pfarrer, als Geistlicher, dass die Rohstoffe, die ein sehr wertvolles Geschenk Gottes sind, auch zugunsten der Lokalbevölkerung abgebaut werden. Denn das, was bei uns in Katanga momentan passiert, die dort arbeiten in den Minen, die haben alle Umweltprobleme am Hals, alle Sicherheitsprobleme am Hals, sie sind schlecht bezahlt, sie haben keine Sozialversicherung und dann gibt es noch Gewalt obendrauf und da sollen wir wegschauen, das kann es wohl nicht sein. Und dann einfach nur beten, ist nicht unsere Art. Und wir müssen hier weiter Recherche betreiben. Wir müssen die soziale Verantwortung der Unternehmen wirklich unterstreichen. Wir dürfen die Unternehmen aus ihrer sozialen Verantwortung nicht entlassen. Es gibt einen wirtschaftlichen Pfeiler. Hier geht es um soziale Gerechtigkeit. Da geht es soziale Gerechtigkeit. Sie müssen die Arbeiter gut bezahlen. Dann gibt es Umweltprobleme. Dieses Problem ist ein weltweites Problem. Umwelt, Ökologie, ist ein Weltkulturerbe. Das ist unser gemeinsames Haus. Entweder wir pflegen unser Haus, und zwar alle, weil das Haus kann nicht teilweise bestehen bleiben. Entweder es stürzt komplett ein oder es bleibt in gutem Zustand. Wie in einem Boot. Wenn wir ein Leck in den Rumpf schlagen, dann gehen wir alle unter. Eine holistische Ökologie, und das heißt vom Bad in Laudatio Si Nummer 62, nämlich kulturelle Ökologie muss ein wirklich integraler Bestandteil sein. Und da, wo wir uns befinden, wir können die Welt nicht verändern, wenn wir uns nicht selber verändern. Und wir können nicht unseren einfach so weitermachen, ohne unseren Lebensstil zu verändern. Und ganz klar in unseren Familien, Institutionen, in den Schulen, das müssen wir angehen. Denn alle, die, so wie heute früh schon besprochen, im Staat arbeiten, die haben ja auch Familien. Das heißt, wenn sie da etwas verändern wollen, können sie das verändern, dann hat es auch positive Auswirkungen auf ihre eigenen Familien. Ein Beispiel dazu. In Deusto, Alguan, hat eine jesuitische NGO eine Zusammenarbeit mit den Lokalpolitikern und dem Staat geschaffen, damit ethisch verantwortliche Einkauf betrieben wird, zum Beispiel einen Laptop, ein Telefon. Entspricht dieser Laptop, entspricht dieses Telefon entsprechend ethischen Normen? Manche spanische Staaten überprüfen das. Gibt es hier eine Verfolgbarkeit in der Produktion, in den Rohstoffen? Und ich glaube, es gibt einige Produkte, die so erstellt werden und produziert werden. Und dann brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Einen Paradigmenwechsel kann aber nur stattfinden, wenn wir damit anfangen. Wir sind davon betroffen und daher müssen wir diesen Paradigmenwechsel auch einleiten. Am Schluss noch ganz kurz einen Satz des Papstes: Damit es zu einem radikalen Paradigmenwechsel im Rohstoffbereich und im Mineralbereich kommt. Denn Sie sehen, riesige Profite, die lokale Bevölkerung bleibt bettelarm. Sehr oft gehe ich mit den Bischöfen und überall dort, wo es Minen gibt, ist die Lokalbevölkerung sehr, sehr arm. Es gibt, wie ich schon gesagt habe, teilweise Arbeiter, die nur 50 Dollar pro Monat verdienen. Wie soll das funktionieren? Und da müssen wir unsere lokale Bevölkerung ausbilden, damit wir unser Ziel einer ganzheitlichen Ökologie auch wirklich umsetzen können. Danke vielmals.